She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
Ich glaube, das ist so der Trugschluss, den viele so haben, dass wir jetzt da die sind, die oder unser Job ist, an der Bande beim Fußball oder im Auslauf zu stehen, zu gucken oder nur aktiv zu werden, wenn jetzt irgendwie einer stürzt. Bis Mitte der Woche vor dem Weltcup haben wir echt überlegt, kann man dir das Go geben oder nicht? Und dann haben wir es gut geprüft und haben dir das Go gegeben und dann hat er wieder mal Laufbestzeit hingelegt, der Finzi. Ich habe so meine zwei Köfferchen, mit denen ich immer durch die Weltcups tingle. Da habe ich fast Verfolgungswahn, also die gehen nur abgeschlossen, stehen die rum und die stehen dann nur abgeschlossen in meinem Zimmer.
Und an was liegt es, dass Kombinierer so wenig Kreuzbandrisse haben im Vergleich zu Skispringern?
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge She Happens in dieser Woche. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind natürlich auch heute wieder zum einen aus München, Moritz Batscheider.
Schönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag.
Und zum anderen aus dem hohen Norden, Vinzenz Geiger.
Hey.
Vinzi, sorry. Wie war der erste Tag in Lillehammer?
Es war so schön, dass ich gleich auf Norwegisch, falls ich es überhaupt korrekt war, begrüßt habe.
Sehr stark. Gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Warum bist du in Lillehammer? Weltcup in Lillehammer war bekanntlich schon vor einer Weile.
Okay.
Da bin ich jetzt ganz verwirrt. Ich habe mich aber selber verwirrt, muss ich sagen.
Lassen wir alles drauf.
Ich wollte eigentlich nur guten Abend sagen, dann ist mir aufgefallen, dass die Leute das ja wahrscheinlich in der Früh hören.
Ja.
Na gut. Also Lillehammer, wie kommt's?
Wie man vielleicht mitbekommen hat, in Oberstdorf und generell in Mitteleuropa ist kein Schnee mehr und wir wollten eigentlich noch in Oberstdorf trainieren und dann eben beim Skifliegen dabei sein, beim Einfliegen. Das klappt jetzt leider nicht. Deswegen haben wir kurzfristig umdisponiert und haben ja einfach gesehen, in Norwegen sind Top-Bedingungen. Dann haben wir beschlossen, wir fliegen nochmal eine knappe Woche nach Lillehammer, weil da einfach perfekte Bedingungen sind. Und ja, ich glaube, so heute schönes Wetter, richtiger Winter, man ist gar nicht mehr gewohnt. Und wir sind gestern Abend am Sonntag. Und ja, es ist genial. Richtig, richtig schön. Das kann man schön aufsaugen hier, das Wetter und auch den Winter.
Vom Frühling zurück in den Winter.
Ja, und sprachlich hinterlässt er auch schon Spuren offensichtlich.
Ja, genau, aber so weit wird es nicht kommen.
Düsentack, kann ich noch sagen. Hast du nicht, Coco, mal Norwegisch gelernt sogar?
Mhm.
Kannst du?
In der Uni, ein Semester lang.
Ah, okay.
Aber
hat dir das was gebracht?
Ich kann nicht mehr viel. Also ich muss sagen, ich finde Norwegisch gar nicht so schwer, wie ich dachte, weil es ja doch ziemlich viele Ähnlichkeiten zum Deutschen auch gibt. Also es ist nicht so schwer zum Lernen. Aber klar, wenn man eine neue Sprache lernt, muss man immer dranbleiben. Und die Zeit hatte ich irgendwie im letzten halben Jahr definitiv nicht.
Das hört sich auch eigentlich gar nicht so schön an, finde ich. So, immer wenn ich so eine Woche oder mal eineinhalb in Norwegen bin, denke ich mir dann immer, ja, es reicht auch wieder mit der Sprache.
Ich habe in der Uni auch mal Skandinavistik als Nebenfach belegt, kurzzeitig aber nur. Und da musste man auch eigentlich eine skandinavische Sprache lernen. Dann habe ich einen Professor gefragt bei so einer Infoveranstaltung, ja, was macht man denn am besten? Ist mir eigentlich relativ wurscht, aber mit welcher Sprache fängt man an? Und dann meinte er, ja, mach Schwedisch. Weil Norweger sind im Endeffekt besoffene Schweden und Dänen sind Schweden mit deutscher Mutter.
Mhm. Das habe ich auch schon gehört.
Dann habe ich ein Semester Schwedisch gelernt, hat mir aber genauso wenig gebracht. Heißt, keiner von uns ist in der Lage, vollumfänglich aufzuarbeiten. Im norwegischen Skiverband kriselt es schon wieder. Diesmal bei den Skispringern. Es scheint aber eine so ähnliche Story zu der von Lukas Braten zu sein und zu Johannes Hörschlock-Kleber und so weiter und so fort, dass ihr euch dazu im Endeffekt eigentlich nochmal unsere Auftaktfolge vom Anfang der Saison anhören könnt. Aber Skispringen wird heute trotzdem noch Thema werden. Wir haben nämlich gleich noch Besuch von jemandem, der auch mit Skispringen zu tun hat.
Werbung an.
Finzi, du kamst ja schon mal in den Genuss, in das unfassbare Privileg, doch auch einmal in der Königsklasse mitzuspielen, quasi zu Hause in Oberstdorf dich einmal vom ganz großen Gerät runterzuwerfen. Nämlich, du durftest auch schon mal schiefliegen in Oberstdorf. Dieses Jahr geht es nicht, aber du bist trotzdem als Zuschauer dabei. Kann man denn einfach noch so zugucken beim Schiefliegen, wenn man es selber schon mal gemacht hat, oder juckt es dann zu sehr in den Füßen und Fingern und überall?
Nein, ich glaube, Skifliegen ist doch nochmal was ganz Besonderes. Man darf nicht trainieren, weil es nur bei offiziellen Wettkämpfen von der Schanze gesprungen wird. Deswegen ist es echt was ganz Besonderes, wenn da ja, die Skispringer runterfliegen und es sind einfach nochmal andere Distanzen, was da erreicht werden. Und es ist schon einfach was Cooles, wenn sie da am Hang entlang gleiten. Und ich glaube, da rentiert sich es auf jeden Fall, falls man noch Tickets ergattern kann, am Wochenende vorbeizuschauen.
Und Coco, da bist du doch unsere Frau. Es ist dieses Wochenende Skifliegen in Oberstdorf und du hast natürlich alle erdenkbaren Märkte dir angeschaut. Gibt es denn noch Möglichkeiten für Menschen, sich das anzuschauen live vor Ort?
Auf alle Fälle. Also Tickets könnt ihr nach wie vor über den Online-Shop im Vorverkauf erwerben. Für den Einzelwettbewerb am Samstag sind leider keine Tickets mehr verfügbar. Dafür aber für Donnerstag, Freitag und Sonntag sowie natürlich auch vor Ort an der Tageskasse.
Hervorragend.
So wie es aussieht, geht es ja doch vom Wetter her. Die Schanze ist präpariert und ich glaube, das kann richtig gut werden.
Aber wenn jetzt die Leute dieses Wochenende leider keine Zeit haben sollten oder andere Gründe, warum sie nicht zum Skiflug-Weltcup nach Oberstdorf können, dann finde ich, kann man aber doch sagen, diese Schanze lohnt sich eigentlich doch auch ganzjährig. Du hast da zum Beispiel schon mal einen Golfball runtergeschossen, aber ich würde auch sagen, es lohnt sich eigentlich allein schon wegen der Aussicht vom Turm oben, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das gehört zu einem Oberstdorf-Urlaub einfach dazu, dass man einmal die Skiflugschanze hochfährt und sich die Aussicht da mal anschaut, das mal erlebt. Das ist schon was anderes, einfach eine andere Perspektive, wie man jetzt von den Bergen hat oder aus dem Ort. Und ja, auch wenn man kein Skisprung-Fan ist, rentiert sich das. Auch wenn ja die Vorstellung, da runter zum Springen für viele dann ganz hart wird und das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, wenn man vom Turm oben runterschaut, weil das dann doch wirklich andere Höhen sind.
Und man hat einen traumhaften Blick auf den Freibergsee.
Genau.
Also, ihr merkt, die Skiflugschanze in Oberstdorf macht ganzjährig Spaß. Kann ich auch bestätigen. Man muss auch gar kein großer Skisprung-Fan sein, wenn man auch so irgendwie beeindruckenden Bauwerken allein schon mal abgewinnen kann und eine spektakuläre Aussicht genießen möchte. Allein dann ist man da schon richtig. Ganzjährig zu besuchen, macht das unbedingt bei eurem nächsten Aufenthalt in Oberstdorf.
Werbung aus.
Ja, er ist nicht nur mein Ex-Mannschaftsarzt und immer noch Arzt am Stützpunkt, sondern auch mittlerweile ein guter Freund von mir. Ja, hallo, Dr. Florian Porzig.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr cool, dass du da bist. Wir wollten dich schon sehr lange einladen.
Das ist nett.
Du bist ja jetzt offiziell, also neben den ganzen Funktionen, die du für den Finzi erfüllst quasi, offiziell auch der Teamarzt der deutschen Skispringer. Und ich hätte direkt eine Skisprungfrage zum Anfang. Und zwar, wenn man sich das vergangene Wochenende angeschaut hat, dann hat man ja fast Fabelhaftes gesehen. Ich muss dich fragen, wie kann es körperlich funktionieren, dass Noriaki Kasai mit 51 Jahren überhaupt noch in die Hocke kommt, geschweige denn Weltcup-Punkte im Skispringen sammelt?
Ja, also ihr habt die Skispringer wirklich als körperliche Phänomene dahingehend kennengelernt, was jetzt so wirklich die Motorik, die Feinmotorik, die Koordination angeht. Und da ist für mich eigentlich nicht verwunderlich, wenn jemand da dieses Training, dieses koordinative Training einfach auch über das 40. und dann auch über das 50. Lebensjahr durchzieht. Da kann man schon seine Gelenke und seine Muskeln und seine Sehnen gelenkig halten. Also übertragen auf das Allgemeinwohl oder was man dem Allgemeinpatienten raten würde, wie so oft, Sport ist die beste Medizin, ja. In praktischer Anwendung sozusagen. Aber es ist schon ein Phänomen.
Man kann auf jeden Fall sagen, Finzi, der macht seine Gymnastik.
Ja, ich glaube, seine Hocke ist jetzt auch nicht ganz so geschmeidig, aber er hat, glaube ich, seine Technik über alle Jahrzehnte hinweg immer ein bisschen weiter verbessert oder angepasst, aber man sieht bei ihm immer noch, das sieht immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Also ich glaube, er hat auch eine ganz spezielle Technik, mit der das vielleicht auch die verschiedensten Materialänderungen und auch wenn man dann körperlich vielleicht nicht mehr bei der Mordsabsprungkraft mithalten kann, glaube ich, da hat er schon auch einen Vorteil in der Hinsicht.
Finzi, könntest du es dir vorstellen, mit 51 Jahren noch von der Schanze zu springen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, mit 51 Jahren noch professionellen Sport zu machen, aber eher nicht. Ich glaube, dass wenn ich aufhöre mit der Kombination, dass mir nicht mehr auf die Schanze zieht so schnell.
Nicht mal nicht für so Andy-Goldberger-mäßige Show-Einlagen oder so.
Ja, ich glaube nicht. Ich denke, dass ich dann eher auf die, ich glaube, da werde ich eher auf die Ausdauersportarten dann gehen und ich glaube, dann macht Skispringen wirklich nicht mehr so einen Spaß, wenn man sich da in der Hinsicht nicht mehr fit hält, was Schnelligkeit und auch vom Körpergewicht und von der Geschmeidigkeit, wenn das nicht mehr da ist, dann macht es, glaube ich, wirklich einfach gar keinen Spaß mehr.
Aber kommen wir doch zu dir, Flori. Jetzt haben wir dich ja auch schon eingeladen, aber Skispringen ist trotzdem das Stichwort. So hat es ja auch für dich angefangen beim Deutschen Skiverband. 2009 hat dich Andreas Bauer zu den ja damals recht jungen, also als Sportart und Kader recht jungen Skispringerinnen geholt. Wie kam denn das damals zustande?
Der Andi, der hat eigentlich, wir sind uns über den Weg gelaufen und hat so mitgekriegt, dass ich so sportmedizinisch ein bisschen aktiv bin. Wir hatten da damals schon so Sportworkshops, sportmedizinische Workshops organisiert und das hat er irgendwie mitgekriegt und hat er mir einfach angesprochen, ob ich denn nicht mal Lust habe, bei den Kombinierern ein bisschen mitzuhelfen. Also eigentlich ist über die Kombinierer das zustande gekommen. Da war er Skisprungtrainer bei den Kombinierern noch. Also es geht noch zurück auf die Zeit. Dann, so bin ich eigentlich dann zu den Kombinierern dazugekommen. Und erst später, wo er dann die Mädels übernommen hat, hat er mich gefragt, ob ich da sozusagen auch ein bisschen medizinisch die Betreuung da für die Mädels mit übernehmen konnte. Das ist schon ein paar Jahre her, ja.
Das war aber auch sicher sehr interessant, weil du ja natürlich auch gerade bei den Damen die Anfänge natürlich mitbekommen hast.
Absolut, absolut. Also gerade wenn man das jetzt sieht, wie wirklich die Anfänge waren und was man jetzt für eine Entwicklung gesehen hat und das ist wirklich eigentlich wirklich Werbung für den Sport. Also die haben sich da wirklich viel, viel Mühe gegeben, haben sich ziemlich reingehängt und ja, ich denke, das hat wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Absolut. War der Andi natürlich auch ein akribischer Vorreiter, gell? Der hat das von Anfang an, wenn er was macht, dann macht er das natürlich gescheit und mit Vollgas. Und was er inhaltlich natürlich, hat er die Mädels da wunderbar vorbereitet, aber auch das Ganze drumherum war das natürlich hochprofessionell, was er da gemacht hat. Also da hat ihm der deutsche Skisprungsport Damen schon viel zu verdanken. Absolut, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Andreas Bauer, bevor ich dann zu den Kombinierer geholt habe, das habe ich verwechselt, sorry, hat mitbekommen, dass du so ein bisschen Sportmedizin gemacht hast. Also was heißt denn das? Jetzt ist ja bei Coco und mir im Fach so, dass es viele Leute gibt, da wenn es selber nicht zum Athleten reicht, dann wird man halt Sportjournalist, Sportjournalistin. Ist das bei Medizin dann auch so? dass man, wenn man vielleicht den Wunsch hat, aber selber nicht Athlet wird, dann wird man halt Sportmediziner.
Ich glaube, kann man jetzt nicht so über einen Kamm.
Das sind auch bei uns nicht alle so, das wollte ich nicht sagen.
Unterstellst du mir gerade, dass meine Sportkarriere nichts geworden ist?
Das wollte ich auf gar keinen Fall tun, das tut mir leid.
Ja. Nein, also ich glaube, da hat jeder verschiedene Herangehensweisen. Also bei mir war es einfach so, ich habe immer gerne Sport gemacht. Einfach Sport, ja, war immer Teil meines Lebens, habe ich gern gemacht. Und so über den LK Sport war das, glaube ich, auch so ein bisschen der Aufhänger beim Peter Fink. Den habt ihr ja vielleicht auch noch in der Schule gehabt. Da hat mir so diese ganze Sporttheorie, Leistungsphysiologie wahnsinnig Spaß gemacht. Und wenn man selber Sportler ist und dann beschäftigt man sich ja zweifelsohne mit dem Körper, was passiert denn da, wenn ich trainiere oder wenn ich mir Verletzungen zuziehe. Und das hat mich einfach begeistert. Das war so die Idee, ich bin selber Sportler, mache selber Sport und möchte mehr einfach über die Bewegungsabläufe im Körper wissen, wie das so funktioniert. Und das war eigentlich für mich so ein bisschen der Aufhänger. Also weniger jetzt so verkappte Sportler.
Wobei du ja selber, jetzt hoffe ich, dass ich das wenigstens richtig rausgefunden hast, ja doch auch gar nicht so, also um das auch mal noch, weil ich das gar nicht schmälern wollte, herauszuheben, schon auch einiges abgerissen hast. Also Triathlet, du hast auch den Ironman gemacht, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Du hast dann, bist dann auf klassischem Weg quasi Mediziner geworden. Wenn man dann so ein Angebot bekommt und zu so einem Verband in so einen Kader reingeht, Kannst du uns da mal mitnehmen, wie krass unterscheidet sich das dann eigentlich von der Arbeit, die du vorher aus Krankenhaus und Praxen kanntest? Ist ja doch eine andere Welt.
Es ist ein bisschen anderes Arbeiten, das ist richtig, aber es läuft ja parallel. Es ist ja nicht so, dass ich in meinem früheren Leben irgendwie normaler Arzt war und jetzt irgendwie Sportmediziner ist, sondern das sind zwei Parallelwelten, würde ich sagen. Also natürlich ist es schon so ein bisschen die Arbeit am Hochleistungssportler ist eine andere als jetzt in der tagtäglichen Praxis. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Und der Müller-Wohlfahrt hat mal gesagt, er muss täglich trainieren und täglich Muskeln abtasten, um in Übung zu bleiben. Und so brauchst du einfach deine ständige Arbeit am Patienten tagtäglich und dann auch in der Sportmedizin fit zu sein. Also das ist ein Nebeneinander.
Das ist ja auch was ganz Interessantes. Du warst ja letztes Jahr, war das, oder? Beim Herrn Dr. Müller-Wohlfahrt mal als, wie nennt man das, wenn man einen Tag, hast ihn mal begleitet bei einem Arbeitstag, oder?
War mal hospitiert einen Tag. Ich wollte das einfach mal, ich wollte mir den mal anschauen, weil ich glaube, eine Zeit lang hat jeder seriöse Mediziner, gehört es eigentlich zum guten Ton, dass man den nicht gut findet, weil er irgendwie so mit seinen Methoden ein bisschen umstritten ist oder war. Und irgendwie habe ich genauso getickt, aber irgendwie hat mir die Faszination nicht ganz losgelassen, warum geht jetzt die ganze Welt der Sportelite doch zu ihm. Und irgendwie, ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, ich möchte den mal erleben, nicht nur irgendwie in Interviews, sondern ich möchte den erleben. Ich möchte wissen, wie ist der am Patient, wie behandelt der die Wade, wenn ich eine Wade behandle, oder was macht der an der Achillessehne anders, als ich an der Achillessehne anders mache, und ist das jetzt wirklich alles nur Shishi oder kann er wirklich mehr? Und das fand ich wirklich, ja, da hat mich wahnsinnig gefreut, dass das dann endlich mal im viereinhalbsten Anlauf geklappt hat. Und ich da mal einfach einen Tag lang begleiten konnte. War eine gute Erfahrung.
Was hast du aus diesem Tag mitgenommen?
Dass er ein guter Sportmediziner, ein sehr, sehr guter Sportmediziner ist, der natürlich den Luxus hat, dass er sich sehr, sehr viel Zeit nehmen kann für den Patienten. Und was auch mein Credo ist, dass es neben der rein fachlichen Sportmedizin schon auch darum geht, den Menschen als Ganzes abzuholen. Also einfach, du brauchst ein Vertrauensverhältnis zu deinem Sportler. Und das ist, Vinzi, was du wahrscheinlich auch kennst. Du kannst keinem, vielleicht zieht das so ein bisschen auch auf deine Anfangsfrage, Moritz, ab, du kannst keiner Mannschaft einen Teamarzt vorsetzen und sagen, so, das ist jetzt euer neuer Teamarzt und der ist jetzt für euch zuständig, sondern sehe meine Arbeit. Du bist neben dem rein medizinischen Part, du bist ein Vertrauensperson, du bist ein Ansprechpartner und das muss man sich natürlich irgendwie über die Jahre erarbeiten und ich sehe mich da als ganzheitlicher ich mag das Wort ganzheitlich, ich sehe mich einfach als medizinischer Ansprechpartner für die Athleten, aber wie gesagt, das musst du natürlich erst über die Jahre so ein bisschen erarbeiten. Ich weiß nicht, Vinzi, wie es bei mir kennen uns, ihr habt den Vinzi, der ist das erste Mal bei mir mal in der Praxis gewesen, da war er noch mit seinem Opa da, ich weiß nicht, das war so ein BSV-Nachwuchs-Camp-T-Shirt angehabt. Aber wir mussten uns ja auch erstmal kennenlernen und deswegen, ich finde so dieses neben dem Fachlichen, dass man auch so ein bisschen Vertrauensperson, Ansprechpartner für seine Athleten ist, das finde ich recht wichtig. Oder ich weiß nicht, wie du es empfindest, Vinzi, du bist auf der anderen Seite.
Ja, klar, also ich glaube, das war die Frage vorhin von Moritz, dass das unterscheidet sich in der Hinsicht, die Arbeit als Mannschaftsarzt, als in der normalen Praxis, weil die Aufgaben, es ist ja, wenn du oft dabei bist, dann passiert ja auch mal gar nichts. Also es heißt ja nicht immer, dass eine Verletzung sowieso in den seltensten Fällen eigentlich auftritt. Aber wenn du jetzt als Mannschaftsarzt beim Wettkampf dabei bist, dann sind ja die Athleten normal fit. Und dann geht es wirklich dann eher nur um kleinere Dinge und da ist der Austausch einfach extrem wichtig und dass man sich da ja einfach, wenn es dann am Renntag vorher nur irgendwie was gibt oder wie es jetzt bei dir oft der Fall war mit der Akupunktur, dass man da einfach nochmal was auf das Gefühl macht und da, ja, das ist dann wirklich, da geht es mehr um das Vertrauensverhältnis und dass man einfach ein gutes Gefühl hat, auch wenn man, so wie bei mir sowieso, das ist jetzt das Verhältnis ist schon natürlich was anderes, wenn es gleichzeitig auch der Hausarzt ist und man schon seitdem man ja schon immer bei dem Arzt war, ist natürlich was anderes. Aber auch in der Mannschaft, wie du sagst, das Vertrauensverhältnis, geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist schon, da muss man einfach auf persönlicher Ebene auch gut zueinander passen und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, vor allem in so Sportmannschaften, wo es dann eigentlich alles Einzelsportler sind, aber doch eine Mannschaft, da muss einfach das Klima stimmen und da muss natürlich der Physio und genauso der Mannschaftsarzt, das sind einfach Vertrauensansprechpartner und ich glaube, das gehört da vor allem bei wenn ich jetzt krank bin und zu dir in die Praxis komme, dann ist es ja jetzt nicht direkt die Arbeit vom Mannschaftsarzt, sondern das ist ja dann natürlich auch, aber da habe ich dann was und komme zu dir und brauche eine Behandlung oder einfach eine Einschätzung. Und jetzt beim Wettkampf an sich oder beim Lehrgang ist es ja meistens sind es eher noch kleinere Dinge und da geht es dann. Die meiste Zeit machst du ja dann eher so richtige Behandlungen am Wettkampf oder eine Sprechstunde gibt es ja seltenst. Oder dass jemand zu dir kommt und jetzt akut wirklich viel hat, das gibt es ja bei einem Weltcup eigentlich so gut wie gar nicht, oder?
Zum Glück nicht, aber das ist ja auch, ich glaube, das ist so ein bisschen der Trugschluss, den viele so haben, dass wir jetzt da die sind, die, oder unser Job ist, an der Bande beim Fußball oder um Auslauf zu stehen, zu gucken oder nur aktiv zu werden, wenn jetzt irgendwie einer stürzt, sondern das ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil. Jetzt auch was du mit der Praxis sagst, das sind ja auch immer akute Dinge, aber wir haben ja, oder wir machen ja viel hinter den Kulissen. Also das ist ja oft so die Arbeit. Es ist irgendwie immer einer verletzt, für den man irgendwie, den man kontrollieren muss, für den man Rehabilitation organisiert oder in der Vorbereitung, wir tauschen uns mit den Trainern aus, was kann man zur Prophylaxe machen, wo wir jetzt gerade diese Geschichte über die letzten Jahre mit relativ viel Kreuzbandverletzungen im Skisprung gehabt haben, wirklich, wo können wir ansetzen, was gibt es für Ansätze, da prophylaktisch tätig zu sein, also das ist ja eben nicht nur eben an der Bande zu stehen und zu gucken, wenn einer fliegt oder stürzt, sondern der im Hintergrund, die Arbeit im Hintergrund ist wesentlich mehr.
Was man vielleicht auch nicht weiß über dich ist, dass du ja nicht nur jetzt Skisprung Teamarzt der Weltcup-Skispringer bist, sondern auch durch deine Praxis und deinen guten Ruf als Sportmediziner eigentlich komplett Wintersport Allgäu betreust, also Sportarten übergreifend. Deswegen kann man deswegen muss man auch wissen, dass du dich schon in den ganzen Wintersportarten eigentlich auskennst und nicht jetzt nur mit Skispringern oder mit Kombinierern in der Vergangenheit gearbeitet hast.
Genau, das ist einfach der tägliche Betrieb in der Praxis ist natürlich ganz normale Medizin, aber eben durch, wie du es gerade sagst, durch die Arbeit am Stützpunkt, ob jetzt da Skifahrer, Langläufer, Kombinierer, Boarder, Crosser, Snowboarder oder auch Eisläufer oder Mountainbiker etc. Also da ist immer irgendwas zu tun. Deswegen ist die Arbeit am Weltcup-Wochenende oder so, das ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil.
Flori, wie oft bist du bei Weltcups dabei? Also ich nehme jetzt mal an, den weiten Weg nach Lake Placid oder Sapporo hast du ja jetzt nicht auf dich genommen.
Nee, mir so ungefähr, ich würde mal sagen, so 5-6 Wochenenden, Weltcup-Wochenenden im Jahr, so als Schnitt. Also im Winter jetzt dann. Ein paar Sommerlehrgänge noch oder natürlich dann, wenn große Ereignisse sind, WM, da bin ich schon mal 2 Wochen unterwegs oder das Olympische Spiele waren es dann 3 Wochen. Aber so, sag mal so, 5-6 Weltcups im Winter.
Empfindest du Weltcup-Wochenenden teilweise als stressig? Weil du hast ja vorhin gesagt, du musst klar natürlich immer hell wach sein, wenn was passieren sollte.
Also mir macht es Spaß, ich genieße es, ich bin da gern bei der Mannschaft und bin gern dabei, aber es ist nicht, wie viele immer denken, Urlaub. Oder mitfahren und Urlaub machen, sondern also ich bin halt für die Athleten da und wenn die kommen, ich frage abends immer kurz, braucht jemand was, will nur jemand was, also da ist mir erstmal die Athletenversorgung an erster Stelle oder das ist mal das eine. Und auch wenn es da nichts zu tun ist, ich bin verantwortlich, dass in diesem Wochenende medizinisch alles gut läuft. Das sind nicht nur Verletzungen, dass alle versorgt sind, dass es eben medizinisch gut geht und da bist du immer so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Also das ist einfach, so also eine Grundanspannung ist da immer da.
Und als du noch bei uns Kombinierern dabei warst, warst du ja auch noch zum Skitest mit dabei als ambitionierter Langläufer. Warst du dir natürlich nicht zu schade, auch für unsere schnellen Ski zu sorgen.
Genau, das hat mir immer... Da war ich immer sehr, sehr gern.
Ich wollte gerade sagen, wenn man gerne langläuft, gibt es mit Sicherheit Schlimmeres, als uns heißt, du nimm mal das paar Ski mit und lauf hier einmal irgendwie eine Runde Ruka oder so.
Nein, das habe ich immer gern gemacht, aber das kann man natürlich jetzt nicht 1:1 auf Skispringen übertragen. Ich glaube, da wird es schwer Verletzte geben, die Ski einzuspringen oder so.
Das ist dann schwieriger.
Aber das ist, dass du auch sowas machst oder gemacht hast, bringt mich noch zu der Frage, weil ihr ja beides mehrfach angesprochen habt, wie wichtig es ist, auch über einen längeren Zeitraum so ein besonderes Vertrauensverhältnis vom Athleten zum Arzt aufbauen zu können. Da ist, dass du selber dann doch deine Erfahrung auch als Sportler gemacht hast, mit Sicherheit auch ein Vorteil, oder? Weil du also gerade im Ausdauersport dann vielleicht bestimmte Erfahrungen doch auch selber kennst.
Definitiv. Also das ist ein absoluter Vorteil, wenn man selber aus dem Sport kommt. Ob das jetzt weil ich selber aus dem Ausdauersport komme, also bis jetzt dass man im Ausdauersport, wenn man mit den Kombinierern oder Langläufern spricht, dass man einfach besser versteht, was die jetzt wirklich meinen. Aber natürlich auch dann für die sportmedizinische Tätigkeit. Einfach man weiß, von was die reden. Und das ist, denke ich, ein riesen Vorteil. Ja.
Können wir da vielleicht einmal drüber sprechen, weil ich glaube, da haben wir auch schon mal eine Frage zu bekommen von Hörern und das ist generell, kann man sich dem Thema immer nur so grob annähern, aber die Frage, es war auch mit Corona jetzt nochmal über die letzten Jahre dann doch immer wieder auch ein Thema, Ausdauersportler und das Stichwort Atemwege und wie vorsichtig man da eigentlich sein sollte. Gerade, Finzi, du hast ja doch auch leider immer wieder mal mit irgendwelchen Infekten oder so zwischendurch mal zu kämpfen, diesen Winter auch schon. Flori, kannst du uns da mal mitnehmen? Ab welchem Punkt sollte ein Ausdauersportler wie der Finzi einfach nicht mehr trainieren, wenn es um Atemwegserkrankungen geht?
Ja, ich meine, in erster Linie geht es darum, wenn man eine einen Infekt jetzt, um das geht es ja, hatte, im akuten Infekt natürlich nicht trainieren. Das ist eigentlich so der Klassiker, wo jetzt entweder die Kombinierer oder gerade Langläufer viel kommen, ich habe einen Infekt, dann geht es natürlich um die Akutbehandlung und dann eben um die Einschätzung, wann geht's wieder. Und da gibt es halt so ein paar Kriterien, zum Beispiel, dass einfach, also ich brauche auf alle Fälle Fieberfreiheit, dann müssen ein bisschen Restbeschwerden dürfen durchaus noch da sein, aber ich muss deutlich eine Symptomverbesserung haben. Also ich muss wirklich merken, der Husten ist vielleicht bloß noch ein leichtes Hüsteln. Das sind so Kriterien. Dann nehmen wir natürlich immer Blut ab und wollen jetzt die Infektzeichen im Blut müssen niedrig oder deutlich fallend sein. Das sind so Kriterien. Und natürlich die körperliche Untersuchung muss passen. Und das sind dann so Entscheidungen. Das ist natürlich so der Klassiker, den du da ansprichst im für den ausdauertreibenden Wintersportler, wo wir dann entscheiden, wart noch einen Tag oder kannst du es wieder einsteigen. Wo es auch wieder ein Riesenvorteil ist, wenn man die verschiedenen Sportlertypen kennt, ist das zum Beispiel ein jemand, der lange braucht nach einem Infekt, bis er wieder reinkommt. Witzi, weiß nicht, darf ich sagen hier, du bist zum Beispiel jemand, der brutal schnell zurückkommt. Also wir hatten es zweimal, glaube ich, die Situation, wo du bis Mitte der Woche vorm Weltcup, haben wir echt überlegt, kann man dir das Go geben oder nicht? Und dann haben wir es gut geprüft und haben dir das Go gegeben und dann hat er wieder mal Laufbestzeit hingelegt, der Finzi. Und dann gibt es andere, da musst du ein bisschen vorsichtiger die rein dosieren, die brauchen dann ein bisschen so eine Aufbauphase. Aber es, von den Fakten sind es die Landmarks, die ich gerade erklärt habe.
Ja, das war diese Saison schon zweimal eben vor Ruka und eben vor Oberstdorf und da hat es dann beides mal doch relativ gut funktioniert.
Das heißt aber wirklich in jedem, weil darauf wollte ich hinaus, weil man eben so vorsichtig sein muss, ja, heißt bei jedem Athleten, der zu dir kommt mit, sag ich mal, Erkältungssymptomen, egal welche Art, geht direkt das ganze Prozedere los, inklusive Blut abnehmen und so weiter.
Genau, also da haben wir so unser relativ standardisiertes Vorgehen, weil das bringt die Einschätzung nicht natürlich das eine, vielleicht am Schluss noch ein bisschen das Zünglein an der Waage, aber du hast ja auch harte Fakten und die kriegt man mit einer Untersuchung und vor allem mit einer Blutabnahme.
Gibt es da so eine Devise, die du häufiger mal predigst, um Infekte vorzubeugen? Ich meine, es gibt zum Beispiel jetzt nach der Corona-Pandemie, viele Sportler haben ja das Masketragen auf Lügen beibehalten oder Hände desinfizieren ist irgendwie nochmal wichtiger geworden.
Also es ist wie immer, wie bei ganz vielen Dingen im Sport, einfach die Basis, das kleine einmal eins gut einzuhalten. Das ist wirklich die Händedesinfektion. Was ich immer den Sportlern predige, gerade den Jungen, aber den Älteren auch, in den Zimmern einfach immer wieder mal Stoßlüften. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und seit Corona bin ich eigentlich recht froh, dass wir da mit den Masken gesegnet wurden. Also ich erinnere mich, es ist eine Grundfrage im Ausdauersport, was gibt es für ein Medikament, was haben wir, dass ich nicht krank werde oder weniger krank werde oder vor Olympia, vor einem wichtigen Wettkampf nicht krank werde. Und wir hauen uns da alle möglichen Vitamine oder sonst irgendwas rein. Und dann kamen auf einmal durch Corona die Masken und auf einmal war im Winter kein Sportler wegen Infekten mehr bei mir. Also es war hoch beeindruckend und dann ist mir eben wie Schuppen von den Augen gefallen. Also dieses Medikament, das hätten wir schon lange gehabt. Und wir haben ein bisschen die Asiaten auf dem Flughafen, ich habe das auch gemacht, so belächelt, wenn die dann mit ihren Masken rumgesprungen sind, also weit vor Corona. Und das war wirklich unglaublich. Also das ist eine echt sehr, sehr gute Maßnahme. Und wenn es richtig wichtig wird, vor wirklich ganz, ganz wichtigen Wettkämpfen, WM oder so, finden Sie das, weißt du auch, dann schaltet man das schon nochmal einen Gang höher und dann sind da richtig streng, weil einfach die Maske wirklich schon gut schützt.
Ja, da vor allem, da ist man dann auch einfach nochmal aufmerksamer, hat da den Blick mehr für so eine Menschenmenge und wenn man es dann einfach anziehen sollte und wann nicht. Also jetzt für mich persönlich, ich glaube, das ist dann schon von jedem Sportler so ein bisschen selber die Einstellung und wie das darf dann jeder natürlich machen, wie er will, aber für mich ist jetzt nicht bei jedem Weltcup, dass ich jetzt jedes Mal im Flugzeug eine Maske anhabe, weil das habe ich jetzt so lange gemacht und da bin ich der Meinung, dass wenn es dann mal wirklich richtig wichtig wird, dann mache ich das auf jeden Fall wieder Aber jetzt, wenn ich gesund bin und jetzt topfit, dann gehe jetzt nicht für jeden Weltcup, habe ich dann jetzt ständig die Maske an. Also klar, fürs Großereignis und so kommt das sicher wieder. Aber ich glaube, da bin ich jetzt froh, dass ich jetzt wieder ein, zwei Jahre habe, wo das jetzt nicht zum tagtäglichen Gebrauch dazu gehört.
Ja, da gehe ich auch zu 100% mit, und das weiß ich auch, das war so ein bisschen so meine Philosophie, dass man immer noch ein bisschen Luft nach oben hat, weil du kannst es nicht bis zu deinem Karriereende so durchziehen, das ist ja nicht sinnvoll. Das ist schon mal gaga.
Weil du gerade schon Medikamente angesprochen hast, das finde ich ein recht spannendes Thema in Bezug auf deine Rolle als Teamarzt, als Mannschaftsarzt, weil ich mir das ziemlich heikel in deiner Rolle auch vorstelle, weil von hinten rum gedacht, wenn irgendwo bei Athlet XY bei einer Dopingkontrolle irgendwas gefunden werden sollte, stehen wahrscheinlich recht bald auch intern wie extern irgendwelche Leute bei dir vor der Tür. Wie ist das heikel für dich überhaupt? Oder wie sicherst du dich ab, wenn es heikel ist, dass du weißt, was du, also wirklich, wirklich genau weißt, was du wem wo guten Gewissens irgendwo geben oder verschreiben kannst?
Ja, wichtiger Punkt natürlich. Also ich habe so meine zwei Köfferchen, mit denen ich immer durch die Weltcups tingel. Da bin ich fast, da habe ich fast Verfolgungswahn. Also die gehen nur abgeschlossen, stehen die rum, und die stehen dann nur abgeschlossen in meinem Zimmer. Vielleicht so ein bisschen traumatisiert durch die Ansagen, die uns da vor Peking auch gemacht wurden. Da geht es mir so drum, ich möchte mir da nichts reinmischen lassen. Und auf den Punkt, den du gerade fragst, ich habe jetzt nur Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich auch einfach jederzeit meine Hand ins Feuer lege. Also die ganzen, mit denen ich wirklich eng zusammenarbeite, da weiß ich, da kommt, wird diese Frage nie kommen, oder ich werde nie in die Petrouille kommen, dass man beim Vinci irgendwie einen positiven Test nachweisen wird, und wo ich dann denke, ach du liebe Zeit, morgen klingelt es bei mir.
Wie checkst du Sachen, die vielleicht in Frage kämen zur, die kenne ich wirklich schlecht aus, aber weiß nicht, Stichwort irgendwie Husten oder so, und es kommt irgendwo ein neues Medikament auf und es klingt eigentlich von dem, was es kann, recht interessant. Gibt es dann bestimmtes Vorgehen, wie du checken kannst, okay, ist das was in Frage käme, dass ich meinen Athleten auch geben kann, oder?
Ja gut, das ist natürlich das absolute Einmaleins, also das kleine Einmaleins, dass man wirklich die Dopingliste hoch und runter kennt. Und wenn es irgendwelche Medikamente gibt, die man selber jetzt nicht wirklich kennt und 100% weiß, die stehen auf der Dopingliste oder stehen da nicht drauf, dann kann man auch, das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gemacht, oft kommen Athleten mit irgendwelchen Präparaten oder Medikamenten, oder sie würden das gerne nehmen und haben gehört, das ist ganz gut. Und wenn man das nicht kennt oder auch mir die Inhaltsstoffe mal nichts sagen, dann bin ich da immer sehr, sehr großzügig und frage bei der NADA an, also bei der Nationalen Dopingagentur. Das ist ein hervorragender Service, muss man wirklich sagen. Du kannst genau das Medikament angeben, kannst eine schriftliche Anfrage stellen, sagen, hier, das würden wir gerne, oder diese Fragestellung habe ich, das würde ich verordnen, oder Frage vom Athleten. Und dann kriegt man da eine schriftliche Einschätzung. Das ist wirklich ein genialer Service und habe ich auch schon oft gemacht. Ja. Aber das ist natürlich sozusagen wirklich ganz kleine Einmaleins, dass du über die Medikamente, die du verschreibst, Bescheid weißt, weil das ist dein Job. Also wenn ich irgendwas verschreibe, was letztlich nicht dopingkonform ist, dann bin ich dafür verantwortlich.
Aber nochmal, um kurz zu diesem Koffer zu kommen, weil das ja wirklich dann schon sehr James Bond-mäßig klingt. Gibt es denn, also weil du sagst, so ein bisschen Paranoia hat man da dann doch, und vielleicht auch gefüttert durch die Ansagen vor Peking, also kannst du uns da was Konkretes erzählen, woher man dann vielleicht auch die berechtigte Sorge haben muss, dass da irgendwas passiert und man drum den Koffer so sichern muss?
Ja, also das ist jetzt mal, das habe ich jetzt gleich als ersten Punkt genannt, und das klingt natürlich jetzt wirklich ein bisschen James Bond-mäßig. Da war jetzt konkret nie ein Verdacht, was das angeht, aber mir hat unsere ehemalige Sportdirektorin erzählt, dass, wo die auf diesen Erkundungsfahrten da waren, weit vor den Olympischen Spielen, dass als sie wieder in ihre Zimmer gekommen sind, letztlich die Laptops nicht mehr ihre waren. Also da war irgendjemand an den Laptops und das sind, und unter uns hat man auch, wenn sie das weißt, auch noch ja, gewarnt, nehmt nicht eure eigenen Laptops mit oder weil die alle gehackt werden. Es war im Nachgang natürlich überhaupt kein Problem und überhaupt nichts in der Richtung. Aber wenn du so weit denkst, dann denkst du vielleicht mal ums Eck mit den Medikamenten auch noch. Das ist ein bisschen hergeholt, aber ich finde einfach so Doping-Vergehen, das ist so wirklich das absolut ultra-worst-Szenario und da willst du einfach irgendwie dich absichern.
Ich glaube, da ist ja schon auch jeder Sportler selbst in der Pflicht, auch auf die Verbotsliste zu schauen. Aber weil du gerade von Peking gesprochen hast, das waren natürlich auch, sobald ich weiß, deine ersten Spiele, bei denen du dabei warst.
Genau, genau.
Wie hast du das vor Ort erlebt?
Ja, Peking war natürlich spezielle Spiele und wahrscheinlich jetzt nicht so ganz repräsentativ für, wie es eigentlich sein hätte können, aber ganz zuerst war es natürlich schon so, so der Traum oder der Wunsch, eine Sportmannschaft in irgendeiner Form sportmedizinisch ja zu betreuen, das war eigentlich schon früh da. Also mit Beginn des Medizinstudiums habe ich eigentlich gedacht, ich möchte irgendwie sportmedizinisch aktiv sein. Und dann irgendwo bei Olympia zu stehen und zu sagen, so, jetzt bin ich hier der Verantwortliche für die deutsche Nationalmannschaft Skisprung, das war schon gedacht, okay, passt.
Kann man machen.
Ja. Und also da war ich, das war, hat mich gefreut. Und klar, dieses Drumherum, ich meine, das weiß jetzt jeder, dass es sehr, sehr, sehr speziell war. Also das olympische Dorf, das war jetzt so, ja, wie lange, wann kann ich es nicht sagen, obwohl die viel mehr Filialhörer, die wissen das, wie das, also es war besonders groß, du durftest nicht raus, du konntest dir wirklich nur in diesem Dorf bewegen, auch mal joggen gehen oder die Anlagen waren ja alle nicht weit weg, man hätte auch gut und gern zum Langlauf oder zur Schanze laufen können, mal sich ein bisschen bewegen. Aber man durfte einfach nur mit diesen Bussen dahin fahren. Das war schon sehr, sehr speziell. Aber, speziell, aber man nimmt auch was mit.
Man hat viel gelernt auf jeden Fall. Und ich glaube, für dich speziell waren eher die Wochen und Monate davor das Stressige.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Also da, das waren die Wochen, Monate davor, wo es darum ging, die ganzen Einreise Formularien bezüglich Corona zu erledigen. Also letztlich ging es für jeden Athleten, für jeden Treuer in seinem Zuständigkeitsbereich, ging es darum, alle Corona-Infektionen der letzten eineinhalb Jahre mit Zertifikat, also mit genauem Nachweis nachzuweisen. Also wann hat Trainer XY in den letzten eineinhalb Jahren mal eine Corona-Infektion nachgewiesen? Wie lange hat die gedauert? Wie war der PC, der CT-Wert? Dann muss man es an die Botschaft schicken. Es war wirklich Wahnsinn. Also, wie du sagst, Schwenzi, die zwei, drei Wochen unmittelbar davor, die waren Wahnsinn. Also, ich habe so zum Spaß zu meinen Kollegen gesagt, eigentlich müsste DSV uns allen jetzt erstmal die Eheberatung zahlen, weil du kommst irgendwie um halb heimgekommen, um halb neun, dann habe ich mich bis halb elf vor den PC gesetzt, habe da irgendwie Schreibkram gemacht und bin dann irgendwie um elf ins Bett gegangen. Zwei, drei Wochen am Stück, das hat ein bisschen daheim auch genervt, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Und wir waren dann wirklich heilfroh, wo wir endlich in diesem Flieger gesessen sind, dann nur diese Grundanspannung, schaffen wir es jetzt wirklich alle ohne Corona tatsächlich darüber, weil das war hier auch so richtig Grippesaison, das weiß ich noch. Und wenn du so viel Energie in die Vorbereitung steckst, dann möchte ich natürlich auch mit an Bord sein. Also wie du sagst, Schwenzi, das war eine sehr intensive Zeit.
Das klingt auf jeden Fall so. Und du hast es selber schon angesprochen, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, dass sowohl Coco als auch ich fand in der Vorbereitung, wir finden es nachher ein bisschen faszinierend, wie das vom Pensum her alles funktionieren kann, was du alles so machst. Aber um beim Sportmedizinischen erstmal noch zu bleiben, du hast vorhin selber schon angesprochen, gerade im Skisprungbereich, die Kreuzbänder. Und Was mich da interessieren würde, ist, hast du oft so Dilemmata zwischen dem Wissen als Arzt, was medizinisch gut ist, positiv ist für die Athleten und Entscheidungen sportlicher oder sportpolitischer Natur, die dem eigentlich widersprechen? Also Stichwort Kreuzbänder zum Beispiel, die Keile im Sprungschuh bringen sportlichen Vorteil in der Position, führen aber wohl auch dazu, dass bei Landung noch mehr Druck auf den Knien ist. Wie geht's dir als Arzt mit sowas?
Ja, genau. Du hast genau die richtigen Dinge angesprochen. Also das ist neben dem Keil natürlich auch der gebogene Stab, der jetzt sozusagen das Knie bei der Landung zusammen mit dem Keil in eine Position drückt, so eine Beugung und so ein X-Bein im Kniegelenk. Das, naja, man kann so sagen, die halbe Miete schon auf dem Weg zum Kreuzbandriss ist. Und wenn dann noch eine falsche Krafteinwirkung, eine kleine Bodenunebenheit kommt, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit eines Kreuzbandrisses und vor allem Kreuzbandriss wirklich enorm. Demgegenüber stehen aber ganz klar hart natürlich die aerodynamischen oder die Flugeigenschaften, die es deutlich mehr bringt, den Ski plan zu stellen in der Luft. Und das ist einfach so ein Benefit, ja, wo halt einfach jeder kalkuliertes Risiko geht und sagt, das muss ich mitgehen, weil wenn ich das nicht mache, dann brauche ich gar nicht erst antreten. Aber da sind wir natürlich als Sportmediziner auch gefragt, auf die FIS einzuwirken. Und da haben wir, das sind jetzt nicht wir in Person, aber wir haben ja auch wieder Vertreter in den medizinischen Gremien in der FIS, denen mir das mit auf den Weg geben. Und das wird schon gehört. Und die Keile haben zum Beispiel sind reduziert von der Dicke. Das ist schon mal ein kleiner Punkt, der da gehört wird. Aber prinzipiell sind die Materialeigenschaften schon noch so, dass man jetzt gerade nicht gerade von kreuzbandschonender Technik sprechen kann. Aber es wird gewünscht. Wir sind im Leistungssport.
Das Thema Verletzungsrisiko ist ja schon gerade im Skispringen natürlich in den vergangenen Jahren auch sehr präsent gewesen. Zuletzt vielleicht auch gerade bei den Damen, wenn es ums Thema Skifliegen geht. Würdest du sagen, dass Frauen da aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen vielleicht ein erhöhtes Verletzungsrisiko haben?
Also Frauen haben es, wenn wir bei den Kreuzbändern bleiben, generell im Sport ein erhöhtes Risiko, eine vordere Kreuzbandruptur sich zuzuziehen. Das hat anatomische Gründe, das hat Gründe, die mit der Muskelzusammensetzung zusammenliegen, mit Muskelverteilung, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite. Das hat hormonelle Einflüsse, das hat anatomische Einflüsse. Das ist so, dass auch die Fußballerfrau hat ein höheres Risiko, sich beim Fußball eine vordere Kreuzbandverletzung zuzuziehen. Das ist mal so. Das heißt, es gibt schon Gender hin, Gender her, es gibt einfach anatomische oder einfach Unterschiede zwischen Mann und Frau, was das angeht. Aber Frauen, die wir zum Skifliegen schicken wollen, die haben das sportliche Know-how, die haben die Technik, die haben das Können und die haben meines Erachtens auch den Trainingsstatus, dass sie das können. Und das sind eigentlich auch das Resultat, was die FIS durchsetzt, dass man wirklich die besten Frauen nur von der Skiflugschanze lässt, dann sehe ich keinen großen Unterschied mehr.
Aber dann ist es ja im Endeffekt mehr eine Frage der Erfahrung und der sportlichen Trainingsbasis, an der man ansetzt und Erfahrungswerten und so weiter, als eine physiologische Frage oder so, oder ob das Risiko größer wäre.
Ganz genau. Also du brauchst einfach also bestimmtes sportliches Niveau muss sein. Das spreitet halt noch ein bisschen bei den Damen, aber wenn man wirklich jetzt ich glaube, die Top 30 Finns hier sind geplant.
15.
Top 15, sowas. Jetzt beim Fliegen in Vikersund, da sind es genau Top 15. Die kannst du da runterlassen. Und da habe ich keinerlei Bedenken, weil die vom Können, von der Trainiertheit so sind, dass da keine großen Unterschiede sind. Weil die Kräfte, die auftreten, die unterscheiden sich nicht groß. die Landekräfte, die Radiuskräfte. Und deswegen sehe ich, wenn man wirklich die wirklich beschränkt auf die Top-Springerinnen, die wirklich ja, das Können haben, kein Problem.
Es hängt ja dann auch eher von der Wettkampfsteuerung zusammen, weil eine Landung beim Skisprung in einem normalen Weitenbereich, also irgendwo zwischen K-Punkt und HS, hat im Normalfall, das ist kein großer Druck. Also wenn man mal an einer Kuppe beim Skifahren abspringt und ein bisschen ins Flache springt, dann hat das deutlich mehr Impact, wie wenn man mit einer normalen Flugkurve auf einer Schanze landet. Also das stellen sich viele Menschen, glaube ich, vor, als hätte man da deutlich mehr Landedruck, wie wir das dann wirklich empfinden. Also wenn die Wettkampfsteuerung gut funktioniert, also das heißt, der Anlauf wird so gewählt, dass man nicht zu weit springt, dann sollten nicht so viele Verletzungen passieren eigentlich und passieren ja auch nicht, wenn man das große Ganze sieht, von denen wie viele Sprünge gemacht werden, dann sind das ja wirklich minimal, das ist eine minimale Anzahl an Verletzungen im Vergleich zu sämtlichen anderen Sportarten.
Ja, und die Location macht vielleicht auch ein bisschen was, oder? Weil in Vikersund, wenn ich es richtig weiß, ist der Luftstand zum Beispiel deutlich niedriger als jetzt zum Beispiel in Planica oder so. Also du kommst auch nicht aus so einer Höhe da drauf geklatscht.
Genau, das ist zum Beispiel was auch die FIS vorbildlich umsetzt. Also man geht auf Schanzen mit weniger hohem Luftstand. Zum Beispiel auch in Vikersund, wo das Fliegen ja für die Top 15 Mädels dann stattfindet. Man geht in den Vormittag, wo die Aufwände nicht so stark sind. Also wo man wirklich guckt, was können wir von den äußeren Bedingungen machen, dass es möglichst wenig verletzungsanfällig ist. Also da passiert schon viel. Und deswegen habe ich ein absolut gutes Gefühl, wenn die Top 15 Mädels da von der Skiflugschanze springen.
Und an was liegt es, dass Kombinierer so wenig Kreuzbandrisse haben im Vergleich zu Skispringern?
An der Verteilung von, meines Erachtens, an der Verteilung, an der Kräfteverteilung Oberschenkel, Muskel, Vorderseite zur Rückseite. Ich denke, dass durch das Ausdauer, durch die Ausdauerkomponente da ein anderes Verhältnis ist von Oberschenkel, von Kniestrecker, Oberschenkel-Vorderseite zur Oberschenkel-Rückseite. Und die Oberschenkel-Rückseite wirkt auf das Kreuzband schützend. Und das ist sicherlich ein Punkt, der dann maßgeblich mit reinspringt.
Du hast mal gesagt, dass ihr nach einem Kreuzbandriss vor Ablauf eines Jahres keine Sprünge sehen wollt. Das fand ich ganz interessant. Kannst du das mal vielleicht genauer ausführen? Warum?
Weil der Rehabilitationsprozess nach dem Kreuzband einfach lange dauert. Und das ist ein Unterschied, wenn ich jemand nach 3 Monaten oder 6 Monaten wieder aufs Fahrrad setze. Oder eben über eine Schanze springen lass. Und wir haben gesehen, dass jetzt auch mit super Erfolgen die Ski-Alpinen da die paar tolle Reintegrationen im Sport gezeigt haben, deutlich mehr als früher als 12 Monate. Also der Alex Schmidt zum Beispiel war wirklich vor 12 Monaten ist der gut Ski gefahren. Aber der Unterschied mit der Return to Sports, wie wir das nennen, ist eben, der Skifahrer kann sich langsam intasten, der kann sich an so einem kleinen Bergele da ja erste Bögen machen, erste Sprünge machen und der Skispringer ist halt irgendwann in der Luft und dann gibt es kein Zurück mehr. Und so ist dieses Statement entstanden, auch aus einer Zeit, wo wir natürlich extrem zu kämpfen hatten mit vielen Kreuzbandrissen, aber wir haben jetzt erst gerade wieder die letzte Woche 2 sogenannte Return-to-Sports-Testungen gemacht nach Kreuzband, wo wir zum Beispiel bei einer Athletin einen ganz, ganz genialen Verlauf gesehen haben, die würden wir jetzt beispielsweise nach 10 Monaten auch von der Schanze runterlassen wieder. Ja, also das war mal so ein Statement, zu verdeutlichen, beim Kreuzbandriss Skispringer muss man sich Zeit lassen.
Aber das war ja nicht immer so, oder? Weil, also du sprichst die Kreuzbandrisse von damals an Und Severin Freund hatte sich ja zweimal das Kreuzband gerissen und zwar das zweite Mal, nachdem er nach einem knappen halben Jahr wieder gesprungen ist und dann glaube ich sogar bei einem der ersten Sprünge dann. Also war das eine Reaktion auf so eine Erfahrung auch, diese Einstellung?
Ja, genau, sicherlich auch auf diese Erfahrung, ja.
Aber das ist ja, und das würde mich noch interessieren, weil wir vorhin auch schon deine Erfahrung bei Olympia, bei Weltcups hatten, weil mich da noch interessieren würde, wie der Austausch mit Sportmedizinern anderer Nationen so aussieht, weil andere Nationen handhaben das ja auch anders. Also das beste Beispiel bei den Skispringern mit dem Kreuzband. Wir hatten ihn ja auch schon zu Gast, Kilian Payet oder Kilian Payet aus der Schweiz, der deutlich früher schon wieder gesprungen ist und auch gut gesprungen ist und wohl so einen Weg gegangen ist, dass der genau das gemacht hat, was du bei den Skifahrern beschrieben hast, sich nämlich von ganz kleinen Hügeln quasi hochzuarbeiten und auf jeder Weite wieder neu diesen Telemark zu üben quasi. Wie gibt es sowas oft, dass es da so ganz unterschiedliche Philosophien gibt bei solchen Herangehensweisen?
Das gibt's. Also du kennst ja den Spruch irgendwie 5 R's, die 7 Meinungen. Und du hast natürlich jetzt ein bisschen plakativ dargestellt. Das ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie nach 6 Monaten schon wieder irgendwie von einer 120er juckt ist, sondern gesprungen ist, sondern der hat sich auch langsam hingetauscht. Und wir machen das ja auch so. Wir lassen ja keinen jetzt wieder mal im ersten Sprung von der Großschanze springen, sondern die gehen wirklich auf kleine Schanzen. Wir fangen ja auch langsam an. Aber das war auch ein Grund, weil jeder irgendwie so bei Return to Sports, also nach so signifikanten Verletzungen wie Kreuzband, jetzt immer ein bisschen was anderes gemacht hat, dass wir jetzt mal angefangen haben, einfach so ein bisschen standardisiert einen Return-to-Sports-Test sind wir gerade dabei zu etablieren im Skiverband. Also was jetzt DSV-Skisprung angeht, dass man sagt, wir sammeln jetzt eben gerade Daten und wer nach Kreuzbandriss wieder springen sollte, sollte das und das und das können. Das spielt ein Links-Rechts-Vergleich eine Rolle, da spielt koordinative Dinge eine Rolle. Und da sind wir jetzt gerade eben aus diesem Grund dran, das haben wir etabliert jetzt oder sind gerade dabei, um einfach Daten zu sammeln, weil sonst kommt der eine und sagt, oh, ich habe da die Erfahrung gemacht, das geht auch schon nach einem halben Jahr und der andere sagt mal 8 Monaten und die Skifahrer machen so und wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen ein paar Daten haben, wo wir das Ding festmachen können. Und wir sind immer noch in der Phase, wo wir Daten sammeln. Vielleicht sagen wir in 3 Jahren, ja, das war es zwar schöne Daten, aber die haben uns nicht weitergebracht, da muss irgendwann anfangen. Und die paar, die wir jetzt nach diesem Regime reintegriert haben in Sport, das klingt, hat gut funktioniert, ja. Aber, wie gesagt, der Austausch ist auch da. Also wir wissen, wir fragen schon auch mal andere, aber jeder hat da so ein bisschen sein eigenes Herangehen.
Sind deine DSV-Patienten geduldig?
Sehr. Geduldiger als so mancher hochambitionierte Freizeitsportler.
Ja? Aber das sind wahrscheinlich auch die ungeduldigsten Menschen.
Ja.
Zum Teil. Die hochambitionierten Freizeitsportler.
Absolut. Das ist immer das Gleiche. Zum Profi, zum Finzi, egal wer, sage ich, keine Ahnung, 2 Wochen Ruhe, macht er 2 Wochen Ruhe. Und die anderen machen 3 Tage Ruhe.
Aber wie ist das so generell? Hören Sportler immer auf das, was du sagst?
Da sind wir wieder bei Punkt 1. Also wenn du das denen plaudst. Die stellen intelligente Fragen. Sie stellen dir gute Fragen, intelligente Fragen. Und du musst das, was du jetzt ihnen erzählst, wie es die nächsten Tage oder wenn es längere Ausfälle sind, Wochen verlaufen werden, dann musst du einen klaren Plan haben und du musst es ihnen gut erklären, weil sonst kommen sehr, sehr viele gute, zum Teil sehr berechtigte Fragen. Also du musst natürlich einen klaren Plan haben, aber dann hören sie dir sehr gut zu.
Gefällt dir diese Herausforderung, da quasi nochmal anspruchsvollere Patienten zu haben, zusätzlich zu deinem normalen Praxisbetrieb?
Also ich sage das immer, mir macht die Mischung extrem viel Spaß. Das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, dass wir wenn ich von einem Weltcup-Wochenende zurückkomme, wo viel sozusagen Hightech ist, wo viel das Letzte irgendwie mit einer Akupunkturnadel rauszukitzeln oder irgendwo einen Muskel zu stimulieren mit irgendwelchen Akupunkturtechniken, dann freut es mich wieder, Montagmorgen ganz bodenständig in der Praxis zu sein und wieder, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, die wirklich wichtigen Dinge, aber wirklich die wirklich bodenständigen Dinge zu behandeln. Also, und dann aber auch wieder Wochenende drauf wegzufahren und wieder diese Hightech, diese Sportmedizin am Athleten zu machen. Also für mich ist wirklich diese Mischung, die es echt wahnsinnig spannend macht. Ich könnte nicht, und ich glaube, das machen ja viele Vereine, also ein paar Fußballvereine haben das jetzt angefangen, einen hauptamtlichen Sportmediziner. Ich glaube, da gibt es bloß zwei Fußballvereine. Es ist nicht gut, wenn du brauchst, wie ich es ganz am Anfang gesagt hast, du brauchst das Normale. Nur so bist du, trainierst du jeden Tag das, was du machen musst.
Ja, das wäre eigentlich eh meine Frage gewesen, weil du ja vorhin erwähnt hast mit dem Müller-Wohlfahrt, dass der einfach noch viel mehr Zeit hat und da einfach die Sportler noch länger behandeln kann und sich da halt noch mehr Zeit rausnehmen kann. Das ist auch was für die Wehr, aber das hat sich eigentlich eh gerade, die Frage hat sich erledigt und wäre auch eben eine Einschätzung gewesen, dass das für dich gehört, das die Mischung dazu und auch dass so ein voller Praxisbetrieb ist, glaube ich, auch Herausforderung genug zum Teil.
Aber das ist ein guter Punkt zu dieser Mischung. Hast du das Gefühl, du hast bei all dem, was du machst, genug Zeit für die einzelnen Patienten?
Du könntest immer noch mal eine Viertelstunde länger investieren, aber ich glaube, dass das wirklich unser Credo auch jetzt von meinem Kollegen in der Praxis und mir ist, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, die jeder braucht. Und einerseits stresst mich nichts mehr in der Praxis, wenn jemand warten muss. Also wenn ich lang arbeite, das ist mir völlig egal. Mich stresst nichts mehr, wenn jemand warten muss. Aber auf der anderen Seite legt jeder seine Zeit und das ist einfach, dann dauert es halt länger und es muss vielleicht mal einer warten, aber jeder kriegt seine Zeit. Ich glaube, das Gefühl muss man den Patienten vermitteln, oder? Fizzi? Ja. Das ist, glaube ich,
also, wichtig. Definitiv. Ich glaube, mir kam es jetzt noch nie so vor, als würdest du dir nicht genug Zeit für mich nehmen. Also ich glaube, ich habe dann eher schon ein schlechtes Gewissen, weil ich genau weiß, wie voll die Praxis ist, dass du gleich wieder weiter solltest.
Manchmal hockst du natürlich innerlich auf Kohlen, aber das sollte der Patient nicht spüren.
Als du vorhin von den Vorbereitungen auf Olympia gesprochen hast, hast du ja schon ein bisschen dieses hohe Pensum geschildert, das du fährst. Du hast deinen Praxisbetrieb, betreust, wie Finzi gesagt hat, gefühlt alle Sportler im Allgäu, hast deinen Job beim DSV als Teamarzt, hast ja auch noch Familie, Kinder. Ist das so ein Gedanke für dich? Also beschäftigst du dich mit dem Gedanken, wie lange du dieses Pensum vielleicht noch fahren willst?
Nee, weil so das macht mir so viel Spaß. Also da denke ich jetzt mal in keinster Weise dran, dass ich irgendwie zurückstaub. Momentan.
Aber also Respekt auf jeden Fall, meine Frage wäre noch gewesen, wie du das alles unter einem Hut kriegst. Und zu dem, was Coco gerade alles aufgezählt hast, bist du ja dann auch noch regionaler Rockstar als Schlagzeuger einer Band. Wie funktioniert das alles?
Ja, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen, nee, also jetzt, in erster Linie habe ich meine Praxis und mein Job, also Sportmedizin ist ja dann, also das subsumiere jetzt mal zu meiner ärztlichen Tätigkeit und das ist halt einfach mein Hauptjob. Ja, es klingt jetzt ja wieder nach Plattitüde, aber das Erste, das Wichtigste ist natürlich, dass man eine Familie hat, die das mitträgt und auf allerersten ist natürlich eine Frau, die das mitträgt und das habe ich, aber da gibt es auch klare Ansagen und das verstehe ich auch gut. Also keine Ahnung, hätte ich keine Familie, dann könnte ich mir im Winter auch vorstellen, jedes Wochenende da irgendwie mitzutingeln. Aber nee, das werde ich niemals irgendwie meiner Familie zumuten und da gibt es auch klare Ansagen, so und so viele Wochenenden sind für uns okay und das tragen sie voll mit, aber der Rest der Zeit möchte ich auch mit meiner Familie verbringen und das ist extrem wertvoll, also das weiß ich auch, was ich da gehört, also wo jetzt, dass ich es nicht übertreibe, da norde ich mich schon selber wieder ein. Und aber wie gesagt, eine verständnisvolle Frau, eine verständnisvolle Familie ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und natürlich schon auch ein bisschen ja, Selbstdisziplin, dass man das halt so durchziehen kann. Das gehört schon auch ein bisschen dazu. Aber das Verständnis von außen ist extrem wichtig.
Dann vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast zwischen all dem.
Ja, sehr, sehr gern.
Vielen Dank.
Illustre Runde.
Danke für den sehr interessanten Einblick auf alle Fälle. Und falls ihr uns ansonsten irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer erreichen per E-Mail an team@shehappens.de oder auf Instagram an she.happens. Und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute.
Was für ein Spaß. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank. Adieu.
Macht's gut. Ciao.
Wir freuen uns.
Und
schauen wir mal, was wird.
Ciao. Wir denken.
Mann.